Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, hallo.
Hi, Aufnahme läuft.
Ich weiß, jetzt weiß ich es, genau.
Gut.
Gut. Gut, dann würde ich sagen, wünschen wir der geneigten und der lieben Hörerschaft ein frohes neues Jahr.
Ah genau, die erste Sendung im neuen Jahr. Genau, herzlich willkommen in 2021, dem Jahr, in dem alles besser wird.
Ja. Hoffen wir es. Im Moment sieht es ja nicht so aus, aber mal gucken.
Im Moment sieht es nicht danach aus, genau, Corona verfolgt uns ja noch immer, die Leute werden anscheinend immer dümmer, aber egal, ja, wie gesagt, wir machen das Beste draus. Wir für uns genau. Machen das Beste draus.
Genau. Wir haben gerade mal durchgerechnet, am 27. September 2021, also exakt in diesem Jahr, haben wir dann die 10 Jahre voll.
Ja, genau. Ja. Wie kamen wir drauf? Weil ich angefangen hatte, sind wir schon in der 10. Staffel. Ja,
ja okay. Ja. Je nachdem, wie man Staffel definiert. Da kann man ja auch verschiedene...
Ja, das ist doch genau. Also wenn es danach ginge, könnten wir auch schon längst in Staffel 23 sein.
Ja.
Ja, da hätte man, okay, wir machen ja eigentlich keine große oder überhaupt generell keine Pausen. Vielleicht verschieben wir mal eine Aufnahme, aber dass wir wirklich sagen, wir haben eine Sommer- oder Winterpause, das gibt's ja nicht. Weil dann könntest du ja zum Beispiel auch wieder Staffeln trennen und neu machen. Ja,
aber das ist alles sehr leicht möglich.
Genau, ja. Wir nummerieren ja einfach durch, peng.
Ja, das ist auch einfacher.
Genau, ist einfacher. Wir schieben auch keine Nummern auf, oder haben wir das schon mal gemacht?
Nein, haben wir noch nicht gemacht.
Das wäre irgendwie rund, nee, gell? Wir nehmen es so, wie es kommt.
Wir haben nur einige Sonderfolgen, die wir mal gemacht haben.
Ja, okay, die waren...
Die haben nicht in die normale Zählung mit reingenommen. Ja. Und dadurch sind wir eigentlich auch schon weit über die 454 Folgen hinaus. Also ich glaube, es gibt so 30 Sonderfolgen, die wir mal gemacht haben, insgesamt.
Wir hatten ein paar Folgen Retro-Klatsch.
Ja, Interviewfolgen.
Diese...
One-to-One-Talk.
Ja, genau, die One-to-One-Talks hatten wir auch noch. Genau.
Gut, aber das ist ja schon sehr lange her.
Das ist sehr lange her, ja. Wir rätseln ja oder wir reden ja immer mal wieder davon und dass wir vielleicht irgendein Format wieder aufleben lassen, aber wir haben es jetzt nicht geschafft in den letzten Monaten und werden es in Zukunft, werde ich noch weniger Zeit haben als jetzt, obwohl ich eigentlich Zeit haben sollte, aber ich habe trotzdem irgendwie keine Zeit. In Zukunft wird es wahrscheinlich noch weniger Zeit sein, also von daher...
Ja, naja.
Braucht man sich da keine Hoffnungen, glaube ich, machen.
So ist es.
So schade es ist für unsere Hörer. So viele gute Ideen, ja, die wir nicht verworten können.
Ja. Kommt drauf an. Vielleicht freut sich auch der ein oder andere Hörer.
Genau. Ja, aber so viel jetzt mal. Lassen wir es mal gut sein mit aus dem Nähkästchen plaudern.
Nee, apropos Nähkästchen, eins möchte ich noch sagen gut mit der ganzen Geschichte. Wir haben das Tribble erreicht.
Das was?
Das Tribble, den Dreier, den Hattrick oder wie man es auch nennen mag.
Jetzt weißt du nicht, okay, ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus willst.
Jetzt weißt du nicht. Also, wir hatten ja angefangen, dass wir in den Tech News, in der Tech News Kategorie, in den iTunes Charts oder in den Apple Podcast Charts, in der Kategorie Tech News auf Platz 9 waren in Deutschland. Dann ging es weiter. In der Schweiz waren wir, glaube ich, auf Platz 10. Also da waren wir genau auf 10. Und jetzt sind wir in Österreich kurzzeitig auf der 4 gewesen, so 3 oder 4 Tage. Also wir sind jetzt in allen drei deutschsprachigen Ländern, also im Dachbereich, wie man so schön sagt, in den Top 10 gewesen. Das wollte ich nur mal kurz anmerken.
Ja.
War so ein bisschen überraschend irgendwie für mich.
Und weißt du, welche Frage sich mir jetzt da aufdrängt?
Nein.
Und was machen wir morgen Abend?
Keine Ahnung. Morgen Abend sind wir wieder auf Platz 170.
Nee, das war jetzt eigentlich mehr so die Frage wegen der Weltherrschaft, ja.
Ach so, naja, das ist ja keine Weltherrschaft. Das wäre, wenn wir jetzt in allen Kategorien in den Top Daten wären, wäre das interessant oder wenn man eine andere Bemessung hätte. Aber das ist ja nur eine spezielle Kategorie. Tech News, das ist zwar auch schön und gut, aber das ist jetzt nicht so, dass man jetzt so hier sein Lorbeerkränzchen
umhängen könnte. Nee, jetzt stellen wir das, oder unser Licht nicht so unter den Scheffel, das ist ja auch schon mal was. Also für so ein nach wie vor immer noch eigentlich Hobbyprojekt, ja, von daher kann man, glaube ich, schon mal nicht meckern.
Ja, ja klar. Ja,
und aber vor allem auch da nochmal ein Dankeschön an die Hörer, ja, auch vielleicht an den einen oder anderen, der jetzt neu dazugekommen ist. Da hatten wir dem vor der Aufnahme auch gerätselt, du hast ja auch dann nochmal erwähnt, dass ja die Downloadzahlen auch nochmal hochgegangen sind jetzt die letzten Wochen. Da wird der ein oder andere neue Hörer jetzt auch mit dabei sein. Wäre vielleicht mal ganz nett, entweder über Twitter oder auch Kommentare zur Folge mal kurz reinschreiben, wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Das wäre auch mal ganz schön zu hören, ob es da vielleicht irgendwo eine Erwähnung vielleicht auch in einem anderen Podcast gab oder wie auch immer wir gefunden wurden, wäre mal ganz interessant. Ja,
ja, dass die Downloadzahlen sind im Moment sehr ordentlich und im Moment gab es so einen Peak nach oben. Wahrscheinlich hat das auch mit den iTunes-Geschichten zu tun. Und dadurch, dass die Hörerzahlen so ein bisschen nach oben gegangen sind, dass wir halt auch in den verschiedenen Kategorien so ein bisschen hochgespült worden sind. Das mag natürlich zusammenhängen, ganz klar.
Ja.
Gut, gut. Okay, dann raus aus dem Housekeeping und rein in unsere Themensituation, auch ein komisches Wort, aber okay. Lass uns nochmal über die AirPods Max sprechen. Mhm. Die Probleme halten ja an und letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, dass sich einige Nutzer darüber beschwert haben, dass sich Kondenswasser bildet, verstärkt, wenn man mit den Dingern rausgeht, Wärme, Kälte, kalte Außenumgebung, warmes Ohr etc. Da haben wir ja ausführlich darüber gesprochen. Jetzt melden sich verstärkt auch andere Nutzer, die das Problem auch im Innenraum haben, also in Indoor-Verhältnissen mit hoffentlich normalen Temperaturen und nicht so großen Temperaturunterschieden. Jedenfalls hat sich da auf Twitter jemand gemeldet, der das Ding oder der die Dinger am Schreibtisch trägt, ganz normal in einer normalen Raumtemperatur und es dort auch schon zu Kondenswasserbildungen kommt. Und teilweise hat er auch die Probleme, dass die Sensoren oder ein spezieller Sensor nicht mehr funktioniert oder nur temporär funktioniert. Nämlich der Sensor, wenn man die Dinger abnimmt, dieser Sensor, der halt dieses Play-Pause dementsprechend auslöst und dann aufhört, Inhalte wiederzugeben, der ist wohl auch zumindest bei seinem Modell in Mitleidenschaft gezogen worden und das Ding funktioniert nur noch temporär, der Sensor. Ja, da gibt es wohl größere oder mehr Probleme, als wir uns das so vorstellen.
Ja, ein anderes Problem, was ich jetzt auch gelesen hatte, ist, dass wenn man den Pass-Through benutzt für das Noise-Canceling oder beziehungsweise die Pass-Through-Funktion nutzt und man die wieder ausschaltet, Noise-Canceling anscheinend nur noch auf einem oder auf einer Seite funktioniert und man anscheinend als Lösung dann die AirPods Reset machen muss, was ja auch nicht unbedingt jetzt so angenehm ist. Okay, jetzt die Frage, wie oft nutzt man Pass-Through? Ja, ich habe es ja an den Noise-Canceling, die ich zuletzt hier getestet hatte, ja auch und habe es da oder nutzt da die Funktion eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, das ist halt auch immer die Frage, wie nutzt man die Kopfhörer? Ja, von daher wahrscheinlich jetzt auch wieder kein Bug, auf den ich jetzt unbedingt gestoßen wäre, aber der kommt anscheinend doch oft vor. Und wie gesagt, das Einzige, was Abhilfe schafft, ist ein Reset. Wir verlinken da auch kurz mal einen Artikel und auch, da wird auch erwähnt, wie man ein Reset macht. Ja, irgendwie ist das auch so ein Ding, ja, was ich ja leider durch diverse Produkt-Releases jetzt durchzieht, ja, so Start- oder Anfangsfehlerchen, ja.
Das ist ein typisches Generation 1 Produkt und ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus empfehlen, lass die Finger davon, weil man liest wirklich vermehrt diese Probleme mit diesem, wie gesagt, was du eben gesagt hast, mit dieser Pass-Through-Funktion und auch die Probleme mit dem Kondenswasser. Und ja, ich glaube, hätte Apple andere Materialien genommen, hätte auf Kunststoff gesetzt anstatt auf Aluminium, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Das ist meine Vermutung. Das ist das Hauptproblem. Und immer diese verzweifelten Versuche, alles jetzt mit Metall zu versehen und alles, was aus Metall ist, einfach auch von der Qualität höher zu bewerten, als wenn es aus Kunststoff ist. Nicht jedes Kunststoff ist minderwertig oder hat eine schlechte Qualität. Also platte Einordnung auch von den Kunden, alles, was Kunststoff ist, ist minderwertig und alles, was Metall ist, ist wertig, das geht mir schon seit Jahren auf den Keks. Es gibt auch sehr hervorragende, hochwertige Produkte, die aus Kunststoff gefertigt sind, die genauso gut von der Qualität sind. Es muss nicht alles aus Metall sein, aber diese stumpfe Einordnung dieser Materialien in der breiten Masse, das geht mir sowieso auf den Keks.
Ja, am besten alles aus Holz, oder?
Ja, es gibt auch Kopfhörer, die aus Holz sind, keine Frage. Es gab ja mal dieses, wie hieß denn diese Firma, die hatten wir auch mal im Test.
Es gibt Uhrengehäuse, dieses, also, sag mal, Handgelenkuhren, ach, Armbanduhren. Armbanduhren, da sind die Gehäuse aus Holz, habe ich selbst auch was gesehen. Da gefällt was meiner Frau ganz gut.
Ja, wie gesagt, Holz ist wahrscheinlich jetzt nicht die beste Wahl für Kopfhörer, obwohl es eine Marke gab, die wir auch mal, House of Marley hieß die Marke. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Nee. Die hatten die Vertriebsrechte und die Brandings von Bob Marley aufgekauft und die hatten dann ganz verschiedene Kopfhörer in so einem sehr außergewöhnlichen Design. Das war eine Holzkombination, das war eine Ledergeschichte, da war sehr viel Leder verarbeitet und auch ein paar Metallelemente logischerweise, aber diese Hauptstruktur, das Hauptdesign war halt ein Holzgehäuse vom Kopfhörer. Und das waren auch sehr, sehr schöne Kopfhörer, auch vom Klang her sehr interessant, aber auch preislich recht intensiv. War auch alles mehr in Richtung Nachhaltigkeit getrimmt. Die Verpackung vom Karton war aus Hanffasern gemacht. Gut, liegt ja auch nah, Bob Marley. und die Ummantelung von dem Kabel, das waren damals noch kabelgebundene Kopfhörer, die waren, glaube ich, auch aus Hanf. War also sehr interessant, das Ganze. Aber ich glaube, die Firma gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß es nicht ganz genau, ob die noch existent sind, keine Ahnung. Aber es waren interessante Produkte, die auch ein bisschen polarisiert haben vom Design, ja. Gut, das nur am Rand. So, und dann gibt es noch ein paar oder ein neues Kickstarter-Projekt, was mir aufgefallen ist für die AirPods Max, nämlich den Max Stand, der recht interessant aussieht, der aber auch nur funktioniert, wenn man an den Kopfhörer einen kleinen Dongle steckt, den man in den Lightning-Port reinsteckt. Das ist ein kleiner Magnet-Dongle. Der es dann ermöglicht, die AirPods in diesen Stand reinzustellen und hat man einen magnetischen Connect sozusagen und über diesen Connector werden dann die Dinge aufgeladen und sie stehen dann und sind dann wohl aufgehoben auf diesen Max-Stand. Gibt es in den gleichen Farben, wie es auch die AirPods gibt, also pink, blau, schwarz und grau oder silber. Sieht ganz interessant aus. Preislich gesehen geht es da, glaube ich, wenn man jetzt ein Early Bird ist, auf Kickstarter bei 75 Euro los. Und man sich dann für mehrere Stands entscheidet, also ein paar mehr abnimmt oder was heißt abnimmt, mehrere unterstützen möchte und mehrere dann haben möchte, gehen die Preise natürlich auch nach unten. Man muss natürlich auch dazu sagen, Kickstarter ist kein Shop. Man kann seinen Einsatz dort auch verlieren. Hier geht es um Unterstützung, um Projektunterstützung und man weiß nicht, ob dieses Projekt auch so kommen wird oder ob dieses Produkt überhaupt final letztendlich den Kunden jemals erreichen wird. Das kann man zwar bei verschiedenen Firmen abschätzen, wenn jetzt zum Beispiel etablierte Firmen dort ein Projekt starten, wie zum Beispiel Peak Design etc., kann man davon ausgehen, dass das Produkt auch finalisiert wird, aber bei so Startups, die jetzt noch nicht so bekannt am Markt sind oder die wirklich ganz früh in ihrer Entwicklungsphase sind, ist das Risiko natürlich höher als zum Beispiel bei Peak Design, die schon längst etabliert sind.
Ja, mittlerweile. Aber die haben ja auch
mittlerweile
ganz frisch bei Kickstarter angefangen. Ja. Und da hat man ja auch schon öfter mal drüber diskutiert, wie weit das für eine Firma wie Peak Design, inwieweit das für die noch Sinn macht. Und Sinn macht's ja schon noch. Aber inwieweit das anderen Kickstartern im Prinzip fair gegenüber ist, wenn halt eine Firma wie Peak Design, die ja schon etabliert ist, die ihren Kundenkreis hat, die ihr Geschäft mittlerweile so aufgestellt hat, dass sie eigentlich auch ganz gut ohne Kickstarter laufen kann oder funktionieren könnte. Ja, Kickstarter quasi als Marketing- und Vorverkaufstool oder Plattform nutzt. Ja. Das war ja auch schon, oder die Diskussion hatten wir, glaube ich, nicht nur einmal in der Vergangenheit, sondern auch mindestens schon mal zweimal. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch mal ein drittes Mal machen.
Nee,
aber wie gesagt, da, das kann man auch ein bisschen anders sehen. Aber wie du es schon erwähnt hast, klar, Kickstarter ist jetzt keine Verkaufsplattform, sondern eine Plattform, wo halt Leute mit Ideen Geldgeber suchen, um ihre Idee halt auch zu realisieren. Da gibt es Projekte, die stehen wirklich noch ganz am Anfang. Da gibt es vielleicht gerade mal eine Idee und andere sind schon so weit fortgeschritten, dass sie im Prinzip schon alles durchgeplant haben und nur noch jetzt ein Startkapital brauchen, um zum Beispiel bei ihren Produzenten in Vorlage zu gehen. Von daher muss man da mit einem offenen Auge reingehen, und vor allem sich bewusst sein, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, eventuell die Kohle weg ist. Oder aber jemand sich dann doch so verschätzt hat, dass aus September 2021 vielleicht dann 22 wird. Ja.
Ja, ich meine, wenn es sich zeitlich verzögert, ist es ja immer noch okay. Wenn es jetzt nur der Faktor Zeit ist und man letztendlich das Produkt bekommt, kann man durchaus mit leben. Aber ich sage immer, sobald du auf Kickstarter dich für irgendein Projekt entscheidest, das du unterstützen möchtest, geh mal davon aus, dass das Geld einfach weg ist, ohne dass du was dafür bekommst. Geh mal mit dieser Erwartungshaltung da rein, dann kannst du nichts verkehrt machen. Das ist, denke ich, die sicherste Erwartungshaltung, die man da haben kann, ohne dass man dann enttäuscht wird. Ist vielleicht ein bisschen krass gedacht, aber letztendlich kann es so kommen.
Wenn es wirklich harte Fahrt kommt, kann es so kommen. Ne? Und das gab ja leider schon auch recht prominente Projekte, die dann doch nicht verwirklicht werden konnten. Ja, von daher klar, die Gefahr ist da.
Auf jeden Fall.
Ja, deswegen, wobei der Kickstarter auch schon sehr viel tut mittlerweile mit bei Projekten, wo sie da ein Auge drauf haben oder auch Unterstützung anbieten. Also von daher.
Ja, ja, klar.
Die wenn es nicht gerade ein Mondprojekt ist.
Ja. Das Risiko zu minimieren, ganz klar. Da kann jetzt nicht jeder einfach sein Projekt präsentieren. Da muss man schon gewisse Kriterien erfüllen und das ist schon richtig. So ganz so einfach ist es nicht, da sein Projekt zu pitchen oder besser gesagt auf die Plattform zu stellen. Da müssen schon ein paar kleine Kriterien erfüllt sein, das stimmt. Obwohl, wer jetzt unbedingt das System austricksen will, der findet da auch schon seine Möglichkeiten. Sagen wir es mal so.
Ah, mein Gott,
Aber das gibt's ja überall. Na gut, jedenfalls haben diese ganzen negativen Berichte, die ich gelesen habe über die AirPods Max, mir persönlich gezeigt, warte auf die zweite Generation, das Ding ist dann abgehangen. Da haben sie dann aus ihren Fehlern gelernt und haben dann quasi das Ding gefixt. Und da wird es dann eine Überarbeitung geben, inwiefern die auch aussehen wird, das wird man dann sehen. Aber die erste Generation, denke ich, ist sehr stark mit Fehlern versehen. Ja, gut. Nächstes kleine Thema, HomePod Mini. Der HomePod Mini hat ein Firmware-Update bekommen auf 14.3. Und das ermöglicht Ihnen, dass er jetzt auch mit kleineren Netzteilen arbeiten kann, also mit kleinerer Leistung arbeiten kann. Mitgeliefert wird ja ein 20-Watt-Netzteil und er kann jetzt auch ohne weiteres mit 18 Watt Netzteilen arbeiten. Diese 20 Watt hat er vor dem Firmware-Update auch immer benötigt, also die brauchte er dann auch. Und mittlerweile hat man herausgefunden, dass er nach dem Firmware-Update auch mit 18 Watt Netzteilen arbeitet. Also wenn jemand dieses Netzteil unbedingt benötigt und vielleicht noch ein günstiges Third-Party-Netzteil rumfliegen hat, kann er das austauschen und kann dort seine 18 Watt dran stecken und hat dieses schöne, hochwertige 20 Watt Apple-Netzteil. Was ja auch im Einzelverkauf immerhin noch 24,95 € kostet. Wenn man das mal von den 99 € abzieht, die der HomePod Mini kostet, ist das ja schon ein Schnäppchen. Und mittlerweile hat man auch herausgefunden, was ja auch nicht unbedingt verwunderlich ist, wenn man eine Powerbank hat mit dementsprechender Leistung. Die sind ja auch in den letzten Jahren immer leistungsstärker geworden. Kann man das Ding auch mit einer Powerbank betreiben? Kann für einige Anwendungsszenarien auch ganz interessant sein. Ja.
Der nächste Sommer und der nächste, Grillabend mit Freunden, muss man mal gucken.
Ob da so
ich hoffe, bis dahin entspannt sich die Lage wieder so weit. Ja. Aber da, klar, wenn man den dann einfach an der Powerbank vielleicht draußen mal betreiben kann, wenn man sonst keine Möglichkeit hat und nicht so gut ausgestattet ist mit Lautsprechern wie Tobi. Gerade im Bluetooth-batteriebetrieben Bereich, ja, dann wäre das eventuell auch noch eine Lösung, ja.
Ja, okay, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein klassisches Anwendungsszenario für den HomePod Mini ist.
Nee, klassisch nicht, dafür ist er ja nicht gedacht, aber wenn du es, wie gesagt, dafür mal nutzen kannst, warum nicht, ja?
Naja, klar.
Ja. Ist doch schön.
Gut.
So, noch ein kleines Podcast-Thema. Wir hatten ja gerade vor der Aufnahme schon mal kurz über Podcasts und andere Podcasts und so gesprochen. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal kurz eine News gehabt. Da ging es um Apple und eventuell Interesse daran, Podcast-Netzwerke zu kaufen. Ein gehandelter Dienst war ja Wondery damals. Und jetzt kam halt die News raus, dass Amazon bei Wondery zugegriffen hat, beziehungsweise geshoppt hat. Wondery, wie gesagt, ein Podcast-Netzwerk, die eine eigene App haben, wo aber die Podcasts auch ganz normal über iTunes, Spotify etc. zu hören sind und auch in der Podcast-App der Wahl abonniert werden können, über eine RSS-Feed zum Beispiel. Die sind jetzt von Amazon gekauft worden. Laut Amazon und Wondery wird sich da auch jetzt nichts an der Distribution vorerst ändern. Ja, der Content wird nicht irgendwie Amazon-exklusiv. Wondery hatte ja zum Beispiel auch ein Angebot gehabt, wo sie entweder halt kostenlos, wie man die Podcasts hören konnte, ja, mit Werbung, oder aber man konnte halt Geld in den Topf schmeißen im Monat und konnte dann unter anderem auch werbefreie Angebote nutzen oder Podcasts hören. Auch in Podcast-Client der Wahl, die haben das dann über personalisierte RSS-Feeds gemacht, was ja eigentlich auch ein schönes Angebot ist und nicht so selbstverständlich, wenn der Anbieter oder in dem Fall hat Wondery als Netzwerk dann auch eine eigene App hat. Deswegen ist es da immer ganz schön, wenn sie trotzdem, auch wenn es bezahlte Inhalte gibt, beziehungsweise die Möglichkeit halt gibt, gegen Bezahlung halt die Werbung oder werbefrei zu hören, dann halt die Sache mit einem personalisierten RSS-Feed gelöst wird. Eine sehr schöne Sache, wird wahrscheinlich jetzt erstmal auf absehbare Zeit auch so beibehalten, aber auf jeden Fall da auch wieder schön zu sehen, weil in mehreren Beiträgen, die ich zu dem Thema gelesen habe, die Sprache immer wieder auf Apple kam, obwohl es ja eigentlich eine Amazon-News war. Weil, wie gesagt, da Apple halt mit in Verbindung gebracht wurde und die angeblich Interesse hatten und denen ein Preis von bis zu, glaube ich, 500 Millionen Dollar war jetzt die Rede, angeblich zu teuer gewesen ist. Mhm. Ist okay. Im Prinzip ja eigentlich auch, ja, so blöd es jetzt klingt, nur Portokasse für Apple. Aber anscheinend haben sie jetzt Wondery nicht so hoch bewertet, dass sie gesagt hätten, okay, das ist es uns wert in dem Fall. Wobei, Wondery, muss man ja auch sagen, das ist ja auch so ein Trend, der sich ja für mich vor ein paar Jahren auch noch nicht so dargestellt hätte, dass es einfach Podcast-Formate gibt, die jetzt mittlerweile auch als Vorlage für Fernsehserien genutzt werden. TV-Inhalte, teilweise ja auch ein Film, der auf Podcast-Idee beruht. Ich weiß nicht, inwieweit da Amazon für ihre Prime-Inhalte eventuell was abschöpfen will, weil Wondery auch an Fernsehformaten gearbeitet hat auf Grundlage ihrer Podcast-Formate. Könnte sein, dass da Amazon vielleicht da, ja, das sich quasi für Prime dann shoppen will. Muss man mal abwarten. Aber das ist ja auch so ein Trend oder so ein, ja, damit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet vor ein paar Jahren noch, ja, dass aus Podcast-Idee eine Fernsehserie werden kann zum Beispiel.
Naja, es sind ja Dinge entstanden, wo wir vor ein paar Jahren nie dann gedacht hätten, dass sie entstehen. Also diese ganze True-Crime-Geschichte, die jetzt genau, bei uns angekommen ist, die ja in den Staaten entstanden ist, die jetzt bei uns mehr oder weniger gut oder schlecht, von einigen gut, von anderen schlecht, kopiert wird, nachgeahmt wird, das hätte man sich ja vor ein paar Jahren auch so nicht vorgestellt.
Mhm. Ja.
Konnte ich jetzt auch nichts mit anfangen, ehrlich gesagt. Ich habe mal in so ein paar Dinge reingehört, in so ein paar Folgen reingehört. Ist nicht meine Baustelle, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Ja.
Ja. Aber sicherlich gibt es da einen Markt für. Der Erfolg gibt ihnen ja recht, sozusagen. Ne? Also die gehen ja durch die Decke, diese Podcasts, noch natürlich auch sehr hochwertig, zum größten Teil hochwertig produziert. Ja, warum nicht? Warum soll man die Erfolgswelle nicht mitnehmen? Ganz klar.
Ja, genau. Dann noch eine andere News. War ja im Prinzip nur eine Frage der Zeit. Wir hatten da ja im Podcast auch schon drüber gesprochen. Intel steht ja momentan aus allen Richtungen gut unter Druck. zuletzt hatten wir ja auch angesprochen, dass Microsoft überlegte, in die Chip-Entwicklung selbst mit einzusteigen für ihre Rechner oder Windows, was halt auf ARM dann läuft oder basiert ist. Und jetzt gibt's die News gab es schon öfter, aber einer der größten Intel-Investoren hat jetzt quasi ganz offen Intel aufgefordert, sehr schnell jetzt halt eine Lösung zu finden und an alternativen Produktionsmöglichkeiten zu entwickeln, eventuell Produktion auch outzusourcen, gerade hier, wie ja Apple es auch macht, mit ihren Chips zum Beispiel in China produzieren zu lassen. Dass Intel, wenn sie es halt selbst nicht hinkriegt, ja, dann halt sich Kooperationspartner suchen soll, die eventuell dann einen Teil der Produktion übernehmen können, gerade was halt jetzt die kleineren Nanometer betrifft, dass sie eventuell dann auch Intel so trennen sollen zwischen Entwicklung und Produktion, wie gesagt, Produktion dann auch ins Ausland verlagern sollen, beziehungsweise ihre Produktionsanlagen für andere öffnen sollen und dann zum Beispiel Designs von zum Beispiel Apple auf Intel-Anlagen produzieren sollen. Wir verlinken den Artikel auf jeden Fall, oder einen der Artikel verlinken wir auf jeden Fall mal. Ist schon sehr interessant, was da jetzt hinter den Kulissen gerade an Druck auch von Investoren gegenüber von Intel gegenüber der Geschäftsleitung da aufgebaut wird. Anscheinend ist das wirklich eine der großen Investoren, der auch die Möglichkeit hat der genug Druck aufbauen kann, um eventuell sogar eigene Kandidaten da in den Vorstand von Intel mit reinzukriegen, was natürlich auch nicht ohne ist. Von daher mal gucken, wie sich das dann noch entwickelt. Aber wie wir es schon öfter erwähnt hatten, ja, Intel ist da definitiv unter Druck und muss reagieren, beziehungsweise ist im Zugzwang. Und Druck kommt jetzt quasi nicht nur aus dem Markt, beziehungsweise über den Markt und die Investoren dann auch direkt zu Intel. Was ja im Prinzip eigentlich auch nur eine Frage der Zeit war, weil Intel muss reagieren. Ich bin mal gespannt, wie lange sie brauchen, ja, bis man dann auch was sieht, ja, wie die Reaktion dann aussieht und wie sie dann greifen wird. Auf jeden Fall, der Druck steigt. Ja.
Ja, und das ist Intel ja auch, denke ich, hoffentlich schon etwas länger bewusst, dass da was köchelt und dass der Markt jetzt nicht unbedingt schläft und dass Apple da an was dran ist, das wird Intel, denke ich, schon länger bewusst sein. Ich gehe nicht davon aus, dass das für Intel jetzt eine riesen Überraschung war, dass Apple jetzt mit einem Silicon, mit einem eigenen Chip rauskommt. Das wird Intel ja hoffentlich schon sehr lange gewusst haben.
Ich denke, ja okay, dass sie das geahnt haben, Gerüchte gab es schon ohne Ende. Wahrscheinlich hat auch Intel mit Apple hinter den Kulissen schon einiges besprochen, beziehungsweise da schon einiges erahnen können, was vielleicht auch noch nicht so als Gerücht im Markt einfach draußen war. Auch wenn sie vielleicht Chips für Produkte vorgestellt haben und Apple nicht so glücklich reagiert hat oder die Chips abgelehnt hat und hat gesagt, wir warten auf die nächste Generation etc. Da war ja für Intel, denke ich mal, schon abzusehen, dass da irgendwo was im Argen ist. Ich denke, dass Intel allerdings denselben Fehler gemacht hat, wie viele andere vor Intel auch, dass sie das, was Apple machen kann und in welchem Zeitraum sie das machen können, unterschätzt hat. Ich denke nicht, dass Apple gedacht hat, dass sie jetzt mit der ersten Version eines Mac auf ARM-Basis kommen, der von den technischen Daten her so ist, ja, wie wir ihn jetzt auch wirklich zu Hause stehen haben können. Ich denke, das hat sie schon überrascht. Ich denke, sie haben geahnt, dass der Chip nicht schlecht sein wird, aber dass er jetzt in der ersten Version schon so gut ist, hat sie, glaube ich, schon nicht unbedingt kalt erwischt, aber schon überrascht, ja.
Ja, das glaube ich auch, dass da schon auch noch ein kleiner Überraschungsmoment dabei war. Die Frage ist halt wirklich, wie gut war Intel informiert oder wie gut ging es hinter den Kulissen ab, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal ganz provokant, Industriespionage, das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt, aber sie waren, denke ich, vielleicht auch wirklich überrascht über die Leistungsstärke der Prozessoren. Davon gehe ich wirklich aus. Also sie haben sich vielleicht im besten Fall ausgemalt, dass sie auf Augenhöhe agieren mit ihren Prozessoren, dass sie quasi identisch sind mit der Leistung, aber dass sie in vielen Bereichen jetzt schon mit der kleinsten Version Intel abhängen, damit haben sie wahrscheinlich nicht gerechnet, ja. Und man muss sich auch jetzt vor Augen halten, das ist der kleinste M1-Prozessor. Ja, die Geräte, die wir jetzt sehen, sind definitiv die langsamsten M1-Geräte, die es geben wird. Alles andere, was danach kommt, wird logischerweise schneller werden und noch performanter werden. Und das ist schon atemberaubend, wenn man sich das vorstellt, was jetzt da noch kommen wird.
Vor allem früher hat man immer gesagt, ARM ist wenig Stromverbrauch bei moderater Leistung. Intel, hohe Leistung, viel Stromverbrauch, beziehungsweise Hitzeentwicklung. Und man ist ja lange, lange davon ausgegangen, dass sich an der Lage oder an der Situation oder an der Vorgabe nichts ändert. Und jetzt hast du mit dem M1-Chip, der schnell ist, der wenig Strom verbraucht, der wenig Hitze, alle im Vergleich zu Intel, wenig Hitze entwickelt und leistungstechnisch nicht schlechter ist. Ja. Ist im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau, ja, um es mal so zu sagen. Und wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass Intel da schon überrascht war, dass sie das mit ihrem ersten, in Anführungszeichen, Anlauf, und Apple hat ja jetzt schon seit dem ersten iPhone im Prinzip Erfahrung, beziehungsweise spätestens seit dem Zeitpunkt, wo sie ja die Chip-Entwicklung in-house machen, ist es ja im Prinzip nicht die erste Version, sondern die haben ja schon jahrelang Erfahrungen im Design, in der Entwicklung und dann auch mit ihren Partnern in der Produktion von den Chips oder von ARM-Chips. Von daher, wie es ja in den letzten Jahren gerüchteweise schon war, war es ja nur eine Frage der Zeit, bis es soweit sein wird. Und wie wir ja auch schon seit langem gerätselt haben oder davon ausgegangen sind, ja, Apple würde keinen Mac auf den Markt werfen, der mit einem eigenen Prozessor schlechter ist als das Gerät, was er ablöst, auf Intel-Basis. Klar. Ja, ganz klar, dass wir momentan noch Geräte haben, wie den Mac Mini, den kriegst du mit M1, den kriegst du aber nach wie vor auch noch mit Intel. Muss, wie gesagt, das Thema hat sich in den, bis nächstes Jahr definitiv erledigt. Ja. Die nächsten Chip-Generationen von Apple kommen und damit wird nach und nach die ganze Intel-Produktfamilie bei Apple ersetzt. Und dann hat sich das Thema auch erledigt. Ja. Von daher, ja.
Ja, so ist es. Also die Kategorien, die sie ersatzlos gestrichen haben sozusagen, die haben sie locker, die dominieren sie locker von der Performance. Also den ganzen MacBook Air-Bereich, da gibt es ja nur noch M1-Prozessoren und da haben sie locker aufgeschlossen und den dominieren sie locker. Im Endeffekt könnten sie auch jetzt schon den kompletten Mac Mini-Bereich leistungstechnisch abdecken. Dass es jetzt noch den Intel Mac Mini gibt, das hat wahrscheinlich nicht unbedingt Performance-Gründe, sondern das hat wahrscheinlich noch Gründe bezugnehmend auf Kompatibilität mit Großkunden etc., dass der jetzt noch einen gewissen Zeitraum im Portfolio sein wird.
RAM und dass eventuell,
er dann, dass er dann rausfliegt, speziell auch für die Einsatzzwecke in Serverfarmen, Cluster, alles in diesen Bereichen wird er wahrscheinlich noch stärker abgenommen. Auch Amazon, wo wir darüber berichtet haben, hat sich auch noch für Intel Max entschieden, für ihre virtualisierten Maschinen, die dort stehen, oder nicht virtualisierten Maschinen, sondern die Maschinen, die man dort mieten kann. Das sind ja auch zum größten Teil, glaube ich, zu 99% derzeit noch Mac Minis auf Intel-Basis. Und die werden erst nach und nach in den nächsten Jahren auf Apple Silicon umgesetzt oder ausgetauscht etc. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein großer Grund sein, warum Apple noch den Intel Mac Mini parallel im Sortiment hat. Ja. Aber ist ein schöner Tweet rausgekommen von einem ehemaligen Ingenieur, der bei Apple maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war, mit an der Entwicklung für den M1-Chip beteiligt war, nämlich Chuck Ron hat einen Tweet abgesetzt, dass die Entwicklung schon 10 Jahre lang läuft oder dieser ganze Prozess schon 10 Jahre lang läuft. Sie arbeiten schon seit 2010 daran, den Silicon rauszubringen oder besser gesagt die Apple-Plattform auf eine ARM-Basis oder auf die ARM-Basis zu heben oder die macOS-Plattform. Das wundert mich jetzt nicht. 10 Jahre sind für einen so großen Umstieg jetzt kein langer Zeitraum. Viele haben geschrieben, boah, das ist aber lange. Das sehe ich jetzt nicht so. 10 Jahre sind, denke ich, da eine ganz normale Zeit für einen so großen Systemwechsel. Denke ich, ist das ein völlig normaler Zeitraum.
Ja, vor allem, du hast ja, okay, klar, du hast auf ARM-Basis, auf der Lizenz hast du angefangen, deine Designs zu machen, aber du musst ja auch erstmal an den Punkt kommen, dass du quasi dein eigenes Design dann hast, und das dann auch entsprechend umsetzen konntest und dann auch von der Entwicklung her so bist, dass die Leistung dann auch entsprechend passt. Das braucht halt alles seine Zeit. Sie mussten ja die Erfahrung dann auch erstmal sammeln. Klar haben sie auch Know-how eingekauft. Aber man sieht es ja eigentlich ganz schön an den Designs von den ARM-Chips von Apple. Das ist ja alles mittlerweile vom Design her so auf Apple designt, beziehungsweise ja auch mit den Entwicklungen, die sie vom M1 haben, auch gerade was die Speicherarchitektur betrifft, das sind ja alles Techniken, die so entweder von ARM oder auch von Wettbewerb bis jetzt noch nicht entworfen, produziert wurden. Ja. Von daher 10 Jahre, wenn man mal guckt, wie lange Intel schon in dem Geschäft tätig ist, kann man da, glaube ich, jetzt nicht meckern, ja, was die Zeit betrifft. Ja.
Ja, das denke ich auch. Mich hat nur gewundert, dass die Reaktion von vielen Medien so überraschend war, dass sie gesagt haben, boah, das ist aber lang. Also das sehe ich ganz anders. Das
wenn man mal guckt, wie alt das iPhone mittlerweile ist und wann Apple angefangen hat, wirklich ein eigenes Entwicklungsstudio für halt die Chips aufzustellen oder ja, sich das Know-how zu holen, beziehungsweise die Abteilung zu gründen und dann wirklich angefangen hat, die eigenen Designs zu entwickeln oder weiterzuentwickeln, neue Designs zu machen. Das ist jetzt wirklich nicht so lange. Ja. Und wenn sie damals wirklich schon die Idee hatten, nicht nur jetzt, wie gesagt, iPhone und iPad zu machen, sondern damals schon wirklich gesagt haben, hier, wir wollen das auch für den Mac haben. Also, ja, Hut ab, ja, dass es nicht wirklich irgendwie erst gezündet hat. Als sie gemerkt haben, hier mit Intel wird es immer schwieriger, sondern direkt von Anfang an im Prinzip schon die Vision hatten, das zu machen.
Ja, schön. Ja gut, ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt von Anfang an noch nicht sich dazu entschlossen haben, zu sagen, okay, wir machen jetzt definitiv die Umstellung, sondern das waren, ich denke mal, die ersten paar Jahre erstmal ein Experimentieren. Geht es überhaupt so, wie wir es wollen? Ist es überhaupt möglich? Gibt das der Prozessor an sich überhaupt her? Das denke ich, diese Entscheidung, dass sie jetzt komplett diesen Step machen, diesen Systemwechsel vornehmen, die ist, denke ich, erst etwas später gekommen. Am Anfang waren es, denke ich, nur Experimente, also eine Machbarkeitsgeschichte, um überhaupt zu sehen, geht es überhaupt, was wir wollen, ist es überhaupt möglich? Das vermute ich ganz stark. Tja. Gut, wir sehen ja, es hat gut funktioniert. Also bis jetzt sieht es ja sehr rosig aus. Es kann ja quasi, es kommen da großartige Zeiten auf uns zu, was die Prozessortechnik angeht von Apple. Gut, was haben wir denn noch so auf der Uhr, hätte ich bald gesagt. Hast du das denn mitbekommen mit diesem kleinen Utility, was kurzzeitig aus dem Mac App Store geflogen ist?
Yep.
Ja, da frage ich mich auch, was hat Apple dort denn geritten? Sie haben ein Tool rausgeschmissen, was nachweislich schon 6 Jahre ohne Probleme im Mac App Store war.
Das hat mich, wie gesagt, also ich kannte das Programm bis dahin nicht. Und als ich die Überschrift gelesen hatte und es um Amphetamine ging, hatte ich auch direkt den Bezug zu dem Namen hergestellt.
Ja.
Aber als ich gelesen habe, wie lange das schon existiert, ja, und dann ist er, what the fuck, ja.
Also das Tool heißt Amphetamin und ist im Endeffekt ein Tool, was für eine ganze Gattung oder ein ganzes Genre von Tools steht. Da gibt es auch zig andere Tools, die das Gleiche tun. Das ist aber ein relativ beliebtes Tool. Also angeblich soll es 400.000 Mal runtergeladen worden sein, laut Angabe des Entwicklers. Ist ein kostenloses Tool und es macht im Endeffekt nichts anderes, als dem Mac zu hindern, in den Schlafmodus zu gehen. Also komplett immer wach zu bleiben, egal was passiert. Ist interessant, wenn man zum Beispiel eine Präsentation hält, das Ding am Beamer angeschlossen hat und man hat vielleicht ein paar Minuten jetzt keine Interaktion, sondern hat nur dieses starre Bild, was man an die Wand wirft und guckt sich das länger an. Für solche Anwendungsbereiche ist das, denke ich, ein interessantes Tool.
Weißt du, was für einen noch? Podcast-Aufnahmen.
Gut, da bewege ich ab und zu meine Maus.
Nee, wie gesagt, mit dem Tool brauchst du es nicht mehr machen.
Ja, gut, ich kopiere ja auch ab und zu Themen hin und her im Dokument parallel, aber mit dem Tool bräuchte man es nicht mehr zu machen. Aber wie gesagt, es gibt auch zig andere Tools. Andere Hersteller gehen da mehr in die Coffee-Richtung, also sie geben dem Namen eher was aus der Koffein,
aus dem Koffeinbereich. Da ist was bei mir am Laufen, genau.
Das ist eine sehr beliebte Titulierung für die Tools, die man da benutzt und gehen halt in diesen Bereich Amphetamin. Und Apple hat den Nutzer angeschrieben und hat gesagt, hier, ändere deinen Namen, ändere dein Logo, dann kannst du weiterhin dein Tool bei uns lassen. Dagegen hat er dann Widerspruch eingereicht.
Ja, hat er auch recht gehabt, genau.
Kann man machen, ja, und hat gesagt, hier Leute, das Ding existiert 6 Jahre und es fällt euch jetzt erst auf. Das ist aber merkwürdig. Dann haben sie ihn auch angerufen, also nicht nur per E-Mail Bescheid gegeben, sondern sie haben das telefonisch gemacht und haben gesagt, nee, ist nicht. Das Ding muss raus. Entweder änderst du dein Icon, änderst du den Namen, dann ist alles gut. Ansonsten fliegt das Ding raus. So, dann aber hat er seine Community aufgerufen, in Anführungsstrichen, hat dann so einen kleinen Shitstorm inszeniert oder initiiert und hat gesagt, hier, macht mal ein bisschen Action, macht mal ein bisschen was auf Social Media etc. Und dann wurde da von seiner Community, die scheinbar auch sehr groß ist, sonst hätte das so nicht funktioniert, gab es dann so ein bisschen Action in den Social Media Kanälen von den ganzen Nutzern und auch er hat das dann nochmal so ein bisschen weitergeleitet und retweetet und naja, das Übliche halt, was man halt so inszenieren kann, nicht oder ja, auslösen kann. Und das war wohl ein sehr großer Shitstorm und Apple ist dann zurückgerudert und hat das Ding jetzt wieder freigeschaltet oder es ist jetzt wieder im App Store verfügbar, dieses Tool. Ja, kann man mal sehen, was so ein kleiner Shitstorm auslösen kann. Ich sage jetzt mal, in dem Fall ist es ja positiv behaftet, das Wort Shitstorm oder was eine starke Community auslösen kann, die man dann hinter sich hat. Und Apple ist dann zurückgerudert. Was mich jetzt ehrlich gesagt etwas wundert, dass Apple das getan hat. Dann muss es schon sehr groß gewesen sein, was da gekommen ist oder was Apple da oder was die Kunden ausgelöst haben von dem kleinen Tool.
Ich denke mal, da wird ein neuer Mitarbeiter gesessen haben, ja, der ein bisschen oberflächlich an die Sache rangegangen ist wahrscheinlich.
Weil, ja, wie gesagt, das Mitarbeiter
Tool ist nicht erst seit heute im Store. Ja. Und die Regel ist jetzt auch nicht erst seit heute neu. Ja, also von daher.
Aber die Frage ist ja, wenn der Entwickler Einspruch einreicht, ob das denn auch nochmals bei den gleichen Mitarbeitern vorliegt oder ob es dann nochmal eine Stufe höher geht oder ob da eventuell dann nochmal ein anderer hinzugezogen wird bei so einer Widerspruchsgeschichte. Das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich denke mal, wenn jetzt mal so ein Widerspruchsfall kommt, dann wird wahrscheinlich auch nochmal ein Kollege dazugezogen. Ja, guck du nochmal drüber.
Das will sagen ich mal wir hoffen, jetzt wirklich weil wenn ab. Immer derselbe deinen Einspruch ablehnt, dann ja, kannst du es auch lassen.
Ja. Aber dann müsste ja auch der Kollege, der mit im Boot war oder der dementsprechend zusammen den Einspruch entschieden hat, auch ein neuer Kollege sein, etc.
Also, ja, das ist halt die Frage, inwieweit derjenige dann halt da auch wieder Zeit investiert, den Fall zu überprüfen. Ja, wenn der davon ausgeht, dass der Job vorher richtig gemacht wurde, er da vielleicht nochmal nachfragt und dann gesagt wird, hier der Name und die App Store-Regel, ist halt die Frage, inwieweit der Nächste, der sich halt anguckt, wie dann das Untersuchungsergebnis ist. Das ist halt immer so, ja, so ein Ding, ja. Aber wie gesagt, das ist nicht erst seit gestern im Store. Ja, dass das abgelehnt wurde, generell wegen dem Namen, war schon so ein Ding.
Also ehrlich gesagt finde ich den Namen jetzt auch nicht. Wie ging
das die ganze Zeit dann durch? Ja, das frage ich mich.
Ja, ich meine 6 Jahre und es gab natürlich Updates.
Wer hat denn da geschlafen? Ja.
Es gab natürlich dann auch Updates, die erfolgt sind, spätestens dann, wenn die Version nicht mehr auf neueren Betriebssystemen lauffähig ist, wird es da wahrscheinlich auch Updates gegeben haben.
Ja.
Ich finde den Namen jetzt auch nicht positiv gewählt. Hätten sie ihn jetzt natürlich von Anfang an abgelehnt, ist es verständlich, keine Frage. Aber aufgrund dieser 6-Jahre-Geschichte, dass das Ding 6 Jahre schon online ist, kann ich den Entwickler natürlich vollkommen verstehen. Auch wenn es nach meiner Meinung kein positiver Name ist. Also finde ich jetzt nicht schön. Muss jetzt nicht sein.
Ja, ich finde Koffein als Bezeichnung oder wenn man in diese Richtung geht, auch jetzt besser gewählt als Amphetamin.
Genau.
Aber von der Wirkung her, klar, beides natürlich
aufputschend. Ja gut, ja, ich kann ja auch verstehen, dass er sich vom Branding halt abheben wollte, genau, von den marktbegleitenden Produkten, die es gibt. Und dass er jetzt nicht in diese Coffee-Schiene mit reingeht, ganz klar, verstehe ich natürlich auch, um eine gewisse Abgrenzung zu haben, logisch. Naja, okay, gut, alles gut, Apple ist zurückgerudert, das Ding gibt's weiterhin. Und dann geht's weiter mit faltbare iPhones.
Ah, okay, ja.
Da gibt es von der Daily Economic News gibt es einen sehr interessanten Bericht, dass angeblich bei Foxconn schon zwei verschiedene Prototypen vorliegen, die quasi so gebaut sind. Der eine Prototyp erinnert stark an das Motorola Razr, also das Display wird nach oben aufgeklappt. Das andere erinnert mehr an das Galaxy Fold. Also quasi so eine Art Buchgeschichte, wird so wie so ein kleines Büchlein aufgeklappt nach rechts und links. Und das sind die zwei Prototypen, die jetzt angeblich bei Foxconn getestet worden sind. Die Tests, die dort abgelaufen sind, was man aus dem Artikel herauslesen konnte, gingen eindeutig in die Kategorie Haltbarkeitstest. Also Klapp auf, Klapp zu, Klapp auf, Klapp zu. Und das sind wohl die Schwerpunkt-Tests, Szenarien, die dort abgelaufen sind. Und das Fazit konnte man jetzt nicht herauslesen. Da gab es wohl keine übermittelten Informationen. Man konnte halt nur rauslesen, dass da verstärkt mit diesen zwei Prototypen gearbeitet worden ist und die ganze Geschichte mehr auf die Haltbarkeit der Mechanik abgezielt hat, weniger auf die Funktionalität, auf das Innenleben, auf die Technik. Es sind also auch keine komplett voll funktionsfähigen iPhones gewesen, sondern es war mehr oder weniger nur ein Display mit Mechanik und man hat halt quasi die Haltbarkeit getestet. Und das ist ja auch das große Problem bei faltbaren Smartphones. Alles andere ist ja mehr oder weniger ein gelöstes Problem. Aber diese Scharniere, ich glaube, das ist der Knackpunkt und das ist Apple wohl auch bewusst.
Das ist Apple sehr wohl bewusst, gerade weil ja auch mittlerweile mehrere Prototypen ja existieren, darunter ja auch eins, welcher war das, LG, wo auch ein Klapp-Handy hatte, allerdings mit zwei getrennten Bildschirmen. Ja. Da gibt es ja anscheinend auch einen Prototyp von Apple, wo allerdings im aufgeklappten Zustand, dadurch, dass die Bezel oder der Rand so dünn ist, beziehungsweise nicht existent, dass es im Prinzip aussieht wie ein Display im aufgeklappten Zustand. Ich glaube, Motorola, sage ich schon, Microsoft hat da jetzt, glaube ich, auch gerade so eine Art Tablet-Telefon-Hybriden mit so zwei Displays gehabt zum Aufklappen.
Ja.
Von daher, dann kam ja jetzt auch gerade noch mal so die Patente von Apple, ich glaube von 2016 waren die hoch, wo sie ja die Technik oder faltbare Displays da Patente eingereicht hatten oder Patentanträge eingereicht hatten. Wie gesagt, jetzt halt noch mal die Tests bei Foxconn in Bezug auf Haltbarkeit und Langlebigkeit. Wir hatten ja in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, Apple wird sich da Zeit lassen und wird, dass sie dran arbeiten, dass es Prototypen gibt, gar keine Frage, aber sie werden sich den Schuh erst dann anziehen, wenn sie A, überzeugt sind, dass es ein Format ist, was halt sich am Markt auch durchsetzen kann, beziehungsweise wo einfach die Zukunft vielleicht auch von einem Smartphone. Ich bin ja nach wie vor eigentlich der Meinung, dass so ein Formfaktor oder so eine Funktionalität eigentlich mehr Sinn macht in einem Tablet oder in einem Laptop, von mir aus auch. Smartphone jetzt nicht unbedingt, je nachdem. Kommt halt drauf an, wie die Technik letztendlich dann auch sein wird, weil ein Gerät, wenn man sich jetzt mal ein aktuelles iPhone anguckt und wie schmal das ist, doppelt so dick zusammengeklappt will ich es jetzt auch nicht. Ja, das wäre mir jetzt auch schon wieder zu dick für die Hosentasche. Auch wenn es nochmal vom Kompakten an sich ja nochmal kleiner wäre. Aber einfach von der Dicke her wäre das jetzt nichts, was ich mir in die Hosentasche stecken wollte. Da müsste sich dann noch einiges tun. Dann ist ja auch wieder die Frage, okay, selbst wenn es dünner wird, Akkutechnik etc., das ist ja das nächste Problem wieder. Eine kürzere Akkulaufzeit wollte ich auch nicht haben. Ja, das sind alles so Themen. Das ist Apple, denke ich mir, auch bewusst. Ja, die sind sich natürlich auch allerdings auch bewusst, was Samsung gemacht hat, was Motorola gemacht hat, wie der Hype um die Geräte war, als sie vorgestellt wurden. Die Problematiken bei den ersten Seriengeräten auch klar. Deswegen wird da Apple viel auf jeden Fall in Tests investieren. Und ja, wie gesagt, wenn der Hype eventuell jetzt kurzfristig einschlafen sollte, ja, dann wird es halt kein faltbares Gerät von Apple geben. Wobei ich nach wie vor, wie eben schon erwähnt, also iPad falten könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, also wie gesagt, dass Apple die Dinger testet und dass es da Prototypen gibt, das denke ich, ist relativ sicher und das ist auch, die existieren auch, ganz klar. Aber da gebe ich dir recht und das ist auch meine Meinung, der Mechanismus, der Klappmechanismus, der trennt quasi die Machbarkeit und der trennt quasi auch die Spreu vom Weizen. Man sieht ja, was Samsung für Probleme hatte und wahrscheinlich werden da auch bei den zukünftigen Geräten auch noch Probleme auftauchen, je nachdem, wie lange sie im Markt sind und wie viele Nutzer oder wie stark die Geräte gefaltet werden etc. Die erste Generation war ja grausam von der Qualität und dann wurden die zweiten Generation oder die zweite Generation wurde ja dann etwas besser etc. Da hat man dann auch etwas anders mit der Folie gearbeitet, die dort drauf war und hat die etwas anders angebracht und hat auch die Kunden etwas anders informiert, dass man diese Folie bitte nicht abziehen soll.
Ja, das war ja auch so das war bei den ersten Geräten ja auch so ein Ding, dass die Leute gedacht haben, das ist eine Schutzfolie.
Genau. Ja. Und dass die Scharniere quasi sehr staubanfällig gewesen sind, weil sie halt nicht so isoliert waren oder nicht so gut gekapselt waren, dass da sehr stark der Staub eindringen konnte. Mittlerweile hat man ja die Dinger gekapselt, hat da auch so einen Mechanismus mit angebracht, dass man da so eine Art, im Inneren so eine Art Bürstenmechanismus hat, der quasi den Staub quasi bei jedem Knicken rausbürstet. Das ist so die Überarbeitung dieser Klappfunktion. Da hat ja Samsung auch sehr stark nachgelegt, was das angeht. Ja. Gut, man wird sehen, ob Apple überhaupt sowas rausbringen wird. Der Markt wird es in dem Fall regeln oder der Kunde wird es regeln. Letztendlich, wenn die Nachfrage groß ist, wenn noch mehr Smartphones rauskommen, die das können und die Kunden danach schreien, dann wird Apple so ein Ding auch auf den Markt werfen.
Ja, die Frage ist halt, ist der Markt da oder sind die Kunden da oder sind die Kunden bereit oder ist die Kundennachfrage da, Geräte haben zu wollen im Smartphone oder ein Smartphone haben zu wollen, was noch größer ist als die aktuellen großen Geräte. Sei es ein Note, sei es ein Plus, Max, das heißt ja nicht Plus, das heißt Max, ein iPhone, wie gesagt, ist da noch die Nachfrage da, ein größeres Gerät haben zu wollen und noch größer, da würde sich Falten im Prinzip eigentlich anbieten, ja, weil noch größer als ein Max sich irgendwo in die Hosentasche stecken, ja, das wird langsam, das nimmt Ausmaße an, um es mal so zu sagen.
Das Sinne ist, des Wortes.
Ja, das macht ja keinen Sinn mehr, ja. Also da, okay, klar, kann man sich was Faltbares vorstellen. Problem an der Sache ist dann einfach, wie trägt es auf? Ja. Und deswegen nach wie vor, meiner Meinung nach, gerade im Tablet-Bereich, da würde sich sowas definitiv anbieten. Ja. Entweder jetzt bei den bestehenden Größen, die man hat, oder aber eventuell gefaltet sogar, also entfaltet dann sogar noch größer gehen könnte, weil einfach die Größe des gefalteten Geräts ja dann entsprechend kleiner ist. Gerade auch, was dann auch wieder Schutz ja und Cases betrifft, auch nochmal so ein Ding, wenn das Display eingeklappt ist, kann kein Display von außen kaputt gehen. Ja. Von daher würde das da, denke ich mal, durchaus mehr Sinn machen, ein großes Tablet in einen kleineren Formfaktor einfach zu kriegen, wenn es nicht benutzt wird, sehe ich da, wie gesagt, faltbare Technik eher noch, gerade auch weil du da mehr Spielraum hast, was den Klappmechanismus betrifft. Ja, weil das Gerät an sich schon größer ist. Ja, du hast da einfach mehr Möglichkeiten, eventuell auch mit der Technik zu spielen. Du hast nicht unbedingt das Problem, was da dann auch wieder das Auftragen oder die Dicke des geklappten Gerätes betrifft, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da vielleicht in Anführungszeichen einfacher umzusetzen ist Und in meinen Augen macht es da einfach mehr Sinn. Ja.
Ja. Ja. Denke ich auch. Also ich würde mir zum jetzigen Zeitpunkt auch kein faltbares Smartphone kaufen, egal ob es jetzt ein Android ist oder ob es jetzt ein iPhone ist. Gerade wenn es die erste Generation ist, da würde ich sagen, okay, abwarten, wie sich das Ganze anlässt. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass Apple das Ding lang vorher getestet hat, aber in der Praxis sieht sowas nochmal ganz anders aus, weil einen Praxistest kann man nie hundertprozentig im Labor nachvollziehen. Da können noch so viele Roboter das Ding auf- und zuklappen, noch so viele theoretische Tests durchlaufen. Das kann einen realen Test von individuellen Personen kann gar nicht so nachempfunden werden oder so nachgestellt werden. Das ist meine Meinung. Und da sollte man erstmal abwarten, wenn das Ding im Markt ist, wenn es dazu kommt, wie sich das im Alltag schlägt, wie es bei den Kunden ankommt und wie gut es funktioniert, wie gut der Klappmechanismus funktioniert dann im Live-Test. Und dann könnte man vielleicht überlegen, ja, ist was für mich oder ist nichts für mich. Sieht man jetzt, das beste Beispiel sind die AirPods Max. Die Dinger sind wahrscheinlich im Labor, haben da wunderbar funktioniert, etc. Kaum hat man sie in die freie Wildbahn gelassen, bilden sie Kondenswasser. Weil das ist ein realer Praxistest, der wirklich in der freien Wildbahn stattfindet, unter normalen Bedingungen stattfindet. Ja, und das Ding ist in die Hose gegangen. Mhm. Ja. So ist es. Tja. Gut. Wo wir gerade bei Gerüchten waren. Ein Thema möchte ich ja noch einfügen, was ich persönlich sehr interessant finde. Das Thema Netzteile beschäftigt mich ja auch immer so. Damit beschäftige ich mich auch immer sehr gerne, sagen wir es mal so. Speziell wenn es um Third-Party-Netzteile geht, die auch eine gewisse Leistung haben, die gewisse Features haben. Zatecky hatte ich ja öfter mal im Sortiment und habe die vorgestellt und getestet. Und gerade mit dem USB-C-Anschluss hat man jetzt auch bei MacBook Pros und auch bei allen anderen USB-C-Geräten, die Apple anbietet, eine große Vielzahl an Möglichkeiten von Third-Party-Anbietern, seine Apple-Devices zu laden. Und eine neue Generation von Netzteilen hat in den letzten Monaten, ich glaube schon Jahren, ich glaube das erste Netzteil ist vor anderthalb Jahren aufgetaucht, was diese Technik beinhaltet, für Aufsehen, in Anführungsstrichen für Aufsehen gesorgt. Das ist die GRN-Technologie und steht für Kaliumnitrid. Kaliumnitrid ist ein spezieller Transistor, der dort verbaut wird, der es ermöglicht, also ein Kaliumnitrid-Transistor ermöglicht es, besonders kleine Bauformen von Platinen oder ermöglicht es, kleine Platinen zu produzieren, die aber enorm leistungsstark sind. Dadurch bekommt man ein sehr kleines Packmaß, dennoch eine sehr große Leistung aus den Netzteilen heraus. Teilweise sind Netzteile bis zu 120 Watt unterwegs, die eine extrem kleine Bauform haben. Und nun gab es aus der berühmt-berüchtigten Lieferkette Berichte, dass Apple auch an einem GaN-Netzteil arbeitet, was wie gesagt auf GaN steht, halt für Kaliumnitrid, was auf diese Transistoren setzt und das demnächst rauskommen soll bei den nächsten Modellen, bei den nächsten Macs, soll dementsprechend dieses neue Netzteil dabei sein, was es dementsprechend ermöglicht, sehr viel Leistung rauszuholen und es noch kleiner zu gestalten vom Packmaß oder vom Footprint, wie man es auch sagen möchte. Finde ich persönlich sehr interessant und es zeigt mal wieder, dass Apple auch sehr spät erst auf gewisse Standards aufbaut oder aufsetzt und nicht unbedingt der Erste ist, der auf diesen GHN-Standard setzt. Wie gesagt, Third-Party-Anbieter haben das schon sehr lange. Und ich hoffe, dass Apple jetzt auch endlich diese Art von Netzteil ins Sortiment nimmt oder nicht ins Sortiment nimmt, sondern einfach die Standardnetzteile ablöst und durch die Bank ab einer gewissen Leistungsklasse auf diese GRN-Geschichte setzt. Tja. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin noch da.
Gut. Und final zum Schluss, ich merke, du baust gerade ein bisschen ab. Ich habe ja auch schon
überlegt, dass du mit dem Kalim, weil vor ein paar Wochen war da ja so die Diskussion, dass gerade Third-Party-Netzteile kleiner wären oder kompakter bei höheren Wattzahlen gebaut werden können aufgrund der Technik. Mhm. Wobei ich mich jetzt frage, die Netzteile von Apple sind im Prinzip ohne die Technik auch schon
relativ klein. Das 96 Watt Netzteil MacBook Pro 16 Zoll angucke, das ist schon ein sehr großes Gerät.
Ja, okay.
Und wenn ich mir dann anschaue, was zum Beispiel Hyperjuice macht, die haben da auch so ein 108 Watt Netzteil draußen.
Ja, okay, ich hatte jetzt eigentlich die kleineren Wattzahlen im Kopf. Ja.
Vornehmlich geht es halt auch um die größeren Wattzahlen, so zwischen 60 und 100 Watt. Das ist eigentlich, wo dieses Kaliumnitrid den Joker ausspielen kann.
Okay.
Die kleineren Netzteile sind da wahrscheinlich im Moment noch uninteressant. Also es geht wahrscheinlich mehr um die alles, was so MacBook, also MacBook Air aufwärts, das ist wahrscheinlich dafür interessant, von der Größe her.
Okay.
Und das 96 Watt Netzteil von Apple ist schon ein Klopfer.
Das ist schon also wenn es hart auf hart kommt, kannst du damit einen Schädel einschlagen. Ja,
ja, das kannst du mit vielen Dingen. Ne? Das kannst du auch mit so einem kleinen iPhone-Netzteil. Es kommt nur darauf an, wie oft du draufschlägst.
Ich wollte gerade sagen, da musst du aber schon ein bisschen mehr
arbeiten. Mit einer gewissen Intensität kriegst du auch damit ein Loch in den Kopf. Das passt zu unserem letzten Thema, würde ich sagen. Aggressivität. Ist ja ein schöner Aufhänger. Ich möchte doch gar nicht diese ganze Langzeitstudie komplett durchsprechen. Es wäre etwas lang, weil es sehr viele neue Erkenntnisse gibt, sondern es wurden eigentlich Erkenntnisse, die wir schon in der Vergangenheit hatten, nochmal untermauert und bestätigt. Aber diese Langzeitstudie, die an der University of Chicago durchgeführt worden ist, die ist, wie gesagt, eine Langzeitstudie, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber sie lief 10 Jahre und sie hatten dort 500 Probanden unter sich, die sie 10 Jahre lang begleitet haben, die verschiedene Computerspiele gespielt haben. Allerdings Computerspiele, die wohl in der breiten Masse oder bei der breiten Bevölkerung dafür zuständig sein sollen, in Anführungsstrichen, dass sie bei den Spielern gewisse Aggressionen auslösen oder gewaltverherrlichend sind. Und das ist einfach nicht förderlich ist für die Entwicklung der Jugendlichen, sagen wir es mal so. Oder dass das Aggressionspotenzial dadurch gesteigert werden soll, angeblich durch diese, ich sag's mal ganz plakativ, Ballerspiele. Und wie gesagt, sie haben 500 Probanden begleitet und 10 Jahre lang beobachtet, wie sie das gemacht haben. Das steht auch nochmal in dieser verlinkten Studie, die wir in die Shownotes packen. Aber letztendlich, unterm Strich, ist herausgekommen, dass man dadurch keine messbare Aggressivität feststellen konnte. Also keine erhöhte messbare Aggressivität. Und sie haben jetzt zum Beispiel Grand Theft Auto genannt. Das ist jetzt das einzige Spiel, was sie auch namentlich benannt haben bei allen anderen Spielen, die dort verwendet worden sind. In dieser Langzeitstudie, da haben sie, wie gesagt, keinen Namen genannt. Deswegen finde ich es auch schade, dass jetzt nur GTA genannt worden ist. Ich hätte es noch interessanter gefunden, ob es noch eine Spur härter ging, eine Spur softer etc., weil GTA, ja gut, kommt drauf an, wie man spielt, wie man sich dort verhält, finde ich jetzt nicht so extrem aggressiv oder jetzt nicht so extrem gewaltverherrlichend. Ist wahrscheinlich auch eine Ansichtssache. Ich bin der Meinung, da gibt es noch härtere Spiele am Markt. Aber wie gesagt, es erhöht nicht die Aggressivität. Ja, schön.
Was für mich jetzt so keine Überraschung ist.
Aber ja, für mich auch nicht.
Kommt wahrscheinlich auch daher, weil ich halt begeisterte Spieler bin. Ja. Also Videospiele, auch gerne Ballerspiele. Aber wie gesagt, von daher für mich jetzt nicht unbedingt überraschend, aber die Diskussion haben wir ja schon im Prinzip seit Kommando auf dem C64, ja, also Und teilweise noch vorher, ja. Von daher, das wird auch eine sein, die uns die ja noch lange Zeit begleiten wird, wahrscheinlich.
Ich meine, wenn ich jetzt, ich habe auch GTA gespielt, das ist eines der letzten Spiele, die ich noch so ein bisschen aktiv mitgenommen habe, weil es mich halt auch interessiert hat und weil es auch ein Spiel war, was mir jetzt so ja, gefallen hat. Und ob ich da jetzt mit einer echten Waffe auf die Personen schieße oder ob jetzt vorne Tomaten rauskommen, das wäre mir persönlich egal gewesen. Dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Nachbildung einer echten Waffe oder eines echten Gewehres oder wie man es auch nennen mag. Da könnte man jetzt auch einen Tomatenwerfer nehmen, in Anführungsstrichen, und auf die Personen schießen. Dazu, so realitätsnah muss es für mich gar nicht sein. Ne? Das ist meine Meinung.
Ja, das ist jetzt wieder so ein Fass, was wir aufmachen können. Da können wir stundenlang diskutieren. Das kommt halt auch viel auf den Spieler drauf an. Ja. Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich einen Shooter spiele, spiele ich gerne was Realistisches. Ja, jetzt auch nicht unbedingt Sci-Fi. Ja, und auch nichts jetzt hier Anno 1812 oder so. Mit Musketen, ja, oder vielleicht auch noch Pfeil und Bogen, ja, je nachdem. sondern wenn, dann habe ich gerne was im aktuellen Setting, ja. Ja. Und da dann auch gerne so nah an der Realität dran, wie es geht. Ob ja, das dann so Hardcore sein muss, wie ein
EFT oder so. Geht es jetzt nicht einfach nur um Prinzip? Zum Beispiel Paintball ist jetzt auch so ein Prinzip. Ich habe dich markiert. Ich habe dich markiert. Du bist jetzt getroffen. Das ist jetzt quasi mehr oder weniger gewaltfrei abgelaufen. Das kann man natürlich auch anders definieren, ob Paintball gewaltfrei ist oder nicht. Aber es ist nur eine Simulation und ich habe das Ziel erreicht, was ich wollte. Du bist markiert, ein Treffer für mich und gut ist. Und da muss ich jetzt nicht das Gefühl haben, ich habe ihn jetzt wirklich getötet in einem Spiel. Das kann ja, also für mich zum Beispiel ist es egal, ob da jetzt eine Tomate getroffen ist oder ob ich den jetzt wirklich mit einer echten Kugel im Spiel getroffen habe. Das Ziel ist ja einfach nur, das zu erreichen, dass derjenige getroffen worden ist. Und da muss ja nicht, also in meinen Augen muss er ja nicht sterben.
Ja, okay, das ist halt wieder die Frage, wie du mit dem Spiel oder wie das Spiel sich verkauft oder aber wie du an das Spiel rangehst. Weil in der Regel ist es ja nicht so, dass wenn du gerade in einem PvP-Spiel, also Spieler gegen Spieler, jemanden, wie gesagt, es kommt halt aufs Spiel drauf an, aber gerade bei den aktuell beliebten Titeln wie Call of Duty zum Beispiel, der Gegenüber ist ja, wenn du ihn ausgeschaltet hast, ich sag jetzt mal nicht getötet oder so, du schaltest ihn aus, der ist ja, oder der spawnt ja direkt wieder ins Spiel rein. Der ist ja nicht permanent tot in der Runde. Gerade die beliebten Spielmodi, ja, du hast da ja quasi unendlich Leben und kommst immer wieder rein. Ja, du bringst ja keinen um, sondern du schaltest ihn aus, der ist erstmal da weg und kommt ja an der anderen Stelle, kommt er ja wieder ins Spiel rein. Ja, das ist halt auch, wie gesagt, das ist halt, wie gehst du auch mit dem Spiel um? Ja, das geht ja da im Prinzip mehr ums Punkte sammeln durch das Ausschalten, als dass du ihn jetzt wirklich aus dem Spiel rausnimmst, weil er kann ja kommen, könnte dich ja im Prinzip 20 Mal rausnehmen und du hast nur einmal. Wie gesagt, das ist jetzt wieder eine Diskussion, wo willst du anfangen, wo willst du aufhören? Wir kamen ja jetzt hier darüber, dass halt bei der Studie über den Zeitraum halt rauskam, dass es halt den Spieler nicht aggressiver macht. Und dann kam er darauf, dass ich halt gerne es realistisch habe. Andere spielen lieber Sci-Fi machen Lasertag. Ja. Es gibt, wie du es eben schon erwähnt hast, auch Spiele in dem Bereich, die halt dann wirklich auf so ein Paintball-Szenario setzen. Das ist halt dann Geschmackssache. Wie gesagt, ich habe es halt gerne, zumindest mal was das Setting betrifft und was die Waffen betrifft, halt gerne realistisch. Es muss jetzt nicht, wie gesagt, so übertrieben realistisch sein, wie zum Beispiel ein EFT, wobei da kann man über Realismus auch wieder streiten, aber da wirst du ja nie fertig, ja, mit diskutieren. Aber wie gesagt, vom Setting habe ich es lieber halt hier und heute, ja.
Naja, okay.
Als ja, Sci-Fi. Gut. Wobei ich natürlich ein begeisterter Destiny-Spieler bin, ja, was ja wirklich Space Magic ist, ja. Aber das ist halt mit das Einzigste in diese Richtung. Weil halt gerade mit den Abilities, ja, das ist halt immer so ein ganz anderes Thema. Und auch von der Art und Weise her, wie halt da auch gerade über die Werte, dass es gegangen wird, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten, gerade was PvP betrifft, ist das nicht so mein Ding. Da würde ich eher zum Beispiel dann doch wieder Call of Duty spielen, ja.
Ja, ich meine, die Frage ist halt auch, das gibt es ja bei jeder Art von Spielen. Möchte ich eine Simulation haben, die so nah wie möglich daran ist, ob ich jemanden um die Ecke bringe? Oder möchte ich nur eine Art, ja, wie soll ich sagen, oder möchte ich nur diese Paintball-Geschichte haben, also nur eine Markierfunktion haben, etc. Da gibt es halt, denke ich, auch Definitionsfragen. Das ist ja genauso bei beim Autorennspiel. Da gibt es ja eine Simulation, die so nah wie möglich einer Realität ist. Und ich kann auch mit einem Mario Kart durch die Gegend fahren, was mit der Realität nichts zu tun hat. Oder extrem wenig Spaß zu tun macht. Aber was Spaß macht. Ja. Und das ist, da kann man überall in jedem Bereich von verschiedenen Spiele-Genres sich seine eigene Definition aufstellen, wie man es gerne hätte oder wie man es gerne spielen mag. Ganz klar.
Ja, aber wie gesagt, das ist ein Fass, da werden wir in den nächsten 2 Stunden nicht fertig.
Ja, klar. Ja. Bloß ich wollte damit nur sagen, dass es für mich nicht um die Simulation geht, das jemanden um die Ecke zu bringen, sondern einfach nur darum geht, okay, ich habe ihn markiert, ich habe das Ziel erreicht und ob das jetzt eine Tomate ist oder ob das jetzt eine Patrone ist, ist für mich letztendlich egal. Aber das ist ja auch ein persönliches Empfinden und eine subjektive Geschichte, ganz klar. So ist es. Mhm. Gut, aber jedenfalls die Studie zeigt, es erhöht nicht das Aggressionspotenzial oder die Aggressivität bei den Probanden. Das finde ich schon ganz gut. Schön. Gut, ich würde sagen, wir haben es geschafft für heute.
Ja.
Ja?
Ja.
Okay. Jetzt fragt sich nur noch das, nee, es fragt sich gar nichts mehr, weil ich dachte, ich habe ein Thema übersehen. Kann sein, dass ich was übersehen habe. Ich hatte noch so ein Ming-Chi-Ku-Thema drin, aber er wiederholt auch nur noch mal das, was er schon letztes Jahr gesagt hat. Er hat es jetzt nur noch mal bekräftigt, dass wir jetzt wirklich noch mal Geräte mit Mini-LED sehen werden. Er ist sich nicht zu schade, das noch mal zu wiederholen. Er hat da noch mal einen aktuellen Bericht rausgehauen und erhält noch mal ein Mini-LED fest. Ich weiß nicht, wie oft er das schon wiederholt hat. Und
das hat uns das ganze letzte Jahr schon verfolgt, ja.
Ja, aber er ist sich nicht zu schade, das nochmal zu wiederholen. Er hat es nochmal in andere Worthülsen verpackt, aber es kommt immer wieder auf das Thema hinaus. Mini-LED wird in ganz vielen Apple-Devices Einzug halten, vom 14-Zoll MacBook Pro,
da hat er doch erst gesagt, oder beziehungsweise da sagt er doch, glaube ich, irgendwie zweite Jahreshälfte.
Ja, aber er hat es trotzdem nochmal komplett neu verpackt in einem ganz neuen aktuellen Bericht und hat das nochmal bekräftigt.
Neue AirPods Pro, die AirPods, da hat er ja alles nochmal runtergeschrieben quasi fürs neue Jahr.
AirTags hat er ja auch nochmal bekräftigt. Ja, mein Gott, dann haut's doch jetzt endlich raus, macht es doch, dass Ming-Chi Kuo endlich recht hat und wir da Mini-LED-Geräte sehen werden. Natürlich wird es früher oder später, denke ich, auch Mini-LED-Geräte geben. Ist es nur eine Frage der Zeit?
Ja, ich sage jetzt einfach mal ja.
Ja, ich warte ja auch auf ein iPad Pro mit Mini-LED. Und ehrlich gesagt haben mich diese immer wiederkehrenden Statements von Ming-Chi Kuo dazu veranlasst, jetzt wirklich auf das über iPad Pro zu warten.
Naja, ob das jetzt nur wegen Mini-LED unbedingt sein muss. Ja, ich denke, die aktuellen Displays sind schon so gut. Ja. Mal gucken, was dann die Micro-LED da noch bringen kann. in Bezug auf Bildqualität, sage ich jetzt mal. Von daher mal abwarten.
Ja, klar.
Und wenn es dann da ist, ist es da. Mich würde es dann wahrscheinlich auch eher in den MacBooks interessieren. Aber ja, muss man einfach mal abwarten.
Ja, klar. Das wird die Zeit zeigen, ne? Ganz klar. Und ich sage ja sowieso immer, wenn man Bedarf hat und man braucht ein Gerät, dann soll man es kaufen und man soll jetzt nicht unbedingt krampfhaft.
Außer man ist gerade vielleicht kurz vor dem normalen Rhythmus.
Ja,
und es muss
okay.
nicht wirklich jetzt sein, dann
ich meine,
könnte man
wenn man jetzt
abwarten.
Im August ist und im August geht sein iPhone kaputt und im September wird wahrscheinlich ein neues vorgestellt, dann sollte man sich vielleicht überlegen, sich mit einem Übergangs-Smartphone noch über die Runden zu retten in irgendeiner Form. Aber manchmal geht es auch gar nicht anders.
Außer es geht nicht anders, ja, dann okay,
klar.
Aber gerade da.
Ich meine, wenn es absehbar ist, dass jetzt
das ja, oder, nächste Gerät oder, vor der oder der steht. Preis wäre halt so unschlagbar gut, ja, für aktuelle Technik. Ja. Das könnte natürlich auch sein.
Ja, was mich jetzt gewundert hat, dass ich jetzt verstärkt festgestellt habe, dass die iPhone 12 Mini-Preise so in den Keller gegangen sind. Viel stärker als die normalen Preise von den normalen Geräten.
Genau, angeblich verkauft sich es auch nicht so gut.
Ich habe jetzt gesehen, dass das 12 Mini 64 GB für 699 Euro ohne Vertrag ganz normal bei irgendeinem Anbieter, natürlich nicht bei Apple, ganz klar.
Aber von den neuen wäre das die Version, die sich am schlechtesten verkauft.
Was mich eigentlich wundert, ich finde das Gerät an sich in Ordnung, allein vom Formfaktor, aber wahrscheinlich die relativ schlechte Akkulaufzeit, die wird wahrscheinlich damit reinspielen, denke ich mal.
Das ist die Frage, ja.
Im Verhältnis zu den anderen Geräten hat das Gerät natürlich eine schlechte Akkulaufzeit, ganz, ganz klar, logisch. Aber geht ja auch nicht anders. Wie will man mehr Akku in so ein kleines Gehäuse reinbekommen? Ja. Mhm. Klar. Obwohl ich gedacht habe, wo sie das Gerät vorgestellt haben, das wird der Renner. Also
ich denke, dass Apple das auch gedacht hat.
Ja.
Aber da siehst du auch wieder, die Leute geben dann doch lieber nochmal ein paar Euro mehr aus.
Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass die Leute, die an so einem kleinen Gerät Bedarf hatten oder noch haben, ihren Bedarf beim iPhone SE 2 erstmal gestillt haben.
Möglich.
Und sie vielleicht jetzt auch ein wenig überrascht waren. Mensch, jetzt ist das 12 Mini rausgekommen. Tja, wäre für mich wahrscheinlich der bessere Deal gewesen, größentechnisch etc. Aber jetzt hänge ich erstmal fest und habe mich erstmal dafür entschieden. Ich vermute mal, da sind einige Kunden dabei, die auch sich so ein bisschen geärgert haben über diese ganze Geschichte.
Das ist möglich, ja.
Obwohl man die Geräte vom Budget her nicht vergleichen kann, vom Preis her. Sind in komplett anderen Kategorien unterwegs, was den Preis angeht. Naja, okay. Gut, jetzt haben wir den Q-Bericht doch noch angesprochen, also haben wir jetzt wirklich alle Themen komplett durch. Ja, dann würde ich sagen, Thomas, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Da gehe ich von aus, ja.
Ja, gut, dann bis nächste Woche. Ja, ciao.
Tschüss.